Miles here is an electrician running wiring for this new home build.
Good morning.
Miles doesn't have time for funny business.
I guess.
Miles traded up to Sirius Commercial Auto Insurance from GEICO for customized coverage that grows with his business, all for seriously low rates.
So, where's the GEICO surprise cameo?
Come again?
You know, like some big famous football player or something. He's gonna bust through that wall, isn't he?
No, this ad is serious business.
Guys, get over here! You gotta see this!
No, no, there's nothing funny over here. Sorry. Get more with GEICO Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite, wie immer, mein kongenialer Partner Lars.
Moin, so, Lars. Ich grüße dich. Schön, dass du auch in diesen winterlichen Weihnachtszeiten nochmal den Weg hier in die heiligen Hallen gefunden hast.
Ja, ein bisschen Schnee wäre schön, ne? Das würde das Ganze nochmal ein bisschen versüßen. Aber
also viel grauer als gerade draußen geht's auf jeden Fall nicht.
Auf keinen Fall. Wir, ja, worüber wollen wir heute sprechen? Es hat ja gar kein Spiel stattgefunden. Es ist
immer was zu sprechen.
Ja, das ist so eine Frage. Aber worüber sprechen wir heute? Wir, ja, wir geben euch einen, ich würde jetzt nicht sagen einen kleinen, sondern einen großen Überblick über all das, was jetzt in der Hinrunde beim VfB und in der Regionalliga Nord passiert ist. Natürlich mit dem Fokus auf den VfB. Und ganz zum Schluss kann man schon mal so viel verraten, haben wir ja eine Veränderung, eine große Veränderung zu verkünden, was den Podcast angeht. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben.
Man könnte sagen, es ist heute eine geschichtsträchtige Episode.
Das hast du jetzt gesagt.
Man sollte unbedingt dranbleiben.
Ein kurzer Überblick über die Gesamtsituation. Einmal ganz kurz, hart, knapp und prägnant. Ich weiß nicht, wie viele Begriffe mir dafür noch einfallen. zusammengefasst. Ja, die Hinrunde ist für den VfB offensichtlich nicht so gelaufen, wie man sich das wahrscheinlich im Vorfeld gewünscht hat. Ihr habt das alle mitbekommen. Nach 21 Spielen steht der VfB auf einem, ja, ich weiß nicht, ob durchwachsen schon zu nett ist, auf einem, aber schlecht kann man schlecht sagen.
Warum? Da gibt es doch keine zwei Meinungen. Also ich bin ja immer nett, aber durchwachsen ist schon zu nett.
Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auf einem schlechten 14. Tabellenplatz in der Regionalliga Nord, der aktuell sogar, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, je nachdem wie andere Mannschaften auch in der dritten Liga abschneiden, sogar eine Abstiegsrelegation bedeuten würde. 21 Punkte nach 21 Spielen. Wer ein bisschen Grundschulmathe kann, der wird wissen, das ist ein Punkteschnitt von einem mageren Punkt pro Spiel. Tordifferenz von -10. Also ganz objektiv betrachtet sind das alles Zahlen, die sich jetzt nicht so toll anhören. Wobei natürlich die letzten Wochen für den VfB deutlich besser aussahen.
Das ist das große Positive, worüber wir auch in den letzten Wochen gesprochen haben. Aber, und ich freue mich, dass ich die Folge gleich wieder mit einer Verbesserung beginnen kann. Wir sprechen natürlich nicht nur über die Hinrunde, sondern die erste Jahreshälfte, weil es sind schon 21 Spiele gespielt und nicht nur 17.
Hast du völlig recht.
Das macht mir Spaß, darüber. Und also jetzt mal ganz ernsthaft, wenn wir über Schulnoten sprechen, dann ist das die Saison bis jetzt eine 5. Also eine 4 wäre ausreichend und ich glaube, wenn...
Also ausreichend ist das auf keinen Fall.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du irgendjemandem vom VfB vor der Saison gesagt hast, Platz 14 nach 21 Spielen mit direkter Kontakt zur Abstiegszone, dann hätte, glaube ich, niemand von ausreichend gesprochen. Also so ehrlich müssen wir sein. Klar, wir haben jetzt gerade alle im Kopf, dass die letzten Wochen deutlich besser gelaufen sind, dass es bergauf geht und dass wir hoffen, dass der VfB natürlich daran dann auch anknüpfen kann nach der Winterpause. Aber wir sprechen jetzt heute hier über das große Ganze und dann war das schon sehr, sehr dünn.
Schön zusammengefasst. Was ist eigentlich, 5 ist ja unbefriedigend, aber was ist denn 6?
5 ist mangelhaft.
Ach, 5 ist mangelhaft?
Ja.
Also 6 ist unbefriedigend.
6 ist, hat das Geld nicht verdient, um in Bildzeitungssprache zu bleiben.
Schön, schön gesagt. Ja, ich habe ja schon eingangs erwähnt, wir haben uns ein paar schöne Kategorien überlegt. Fangen wir mal mit einer an, die, wollen wir mit dem Positiven oder dem Negativen starten, Lars? Das überlasse ich jetzt ganz dir.
Ich bin für alles offen, da wir ja ohnehin über beide Seiten sprechen.
Jetzt zeigt sich, was für ein Mensch du bist. Möchtest du die schlechte Nachricht zuerst?
Es kommt auf die Kategorie an, die du jetzt wählen wirst. Aber da der Start eher negativ war, fangen wir doch mit einer negativen Kategorie an.
Also fangen wir beim schlechtesten Spiel an.
Schlechtestes Spiel.
Übrigens, du hast es ja eben erwähnt, wir haben natürlich schon mehr Spiele als die Hinrunde gespielt, aber ich bleibe jetzt im weiteren Verlauf der Folge trotzdem bei dem Begriff Hinrunde. Ne? Also ich spreche jetzt über das schlechteste Spiel der Hinrunde, damit, weil ich jetzt nicht jedes Mal die erste Jahreshälfte, also tut mir leid, Lars, das mache ich nicht.
Nee, das ist in Ordnung. Du stehst zu deinen Unzulänglichkeiten und ziehst die dann weiter fort. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, schlechtestes Spiel?
Ja, also wir haben natürlich über die Kategorien vorher gesprochen, also jetzt ganz aus der Hüfte geschossen ist das nicht. Ich habe mir tatsächlich zwei Spiele aufgeschrieben. Das wäre für mich zum einen das 0-3 gegen Werder Bremen 2, wo wir, glaube ich, auch alle wissen, was danach passiert ist. Danach gab es dann die Freistellung von Fuad Kilic. Da war die erste Halbzeit gegen Werder war noch in Ordnung, 0-0 zur Halbzeit, aber auch das war schon kein Fußballfest. Die zweite Halbzeit war ja das mit Abstand Schwächste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Völliger Zusammenbruch der ganzen Mannschaft. Man konnte sehen, ist das dass...
Fand ich bei einem anderen Spiel auch, aber ja, gut, kommen wir gleich zu.
Pass auf, du sagst dein Spiel und dann sage ich noch mein zweites, vielleicht ist es ja das gleiche. die Köpfe hingen, man gar keine Körpersprache, man hat es dann letztlich über sich ergehen lassen in der zweiten Halbzeit gegen Werder 2. Und ja, ich habe dann auch noch den Eindruck aus der Pressekonferenz nach dem Spiel bei mir im Kopf, da war Fuad schon sehr, sehr geknickt, hat dann auch erst das erste Mal so ein bisschen die Mannschaft dann angegriffen, da kam dann damals dieses Zitat, dass er Spieler gesehen hat, die den Ball nicht haben wollten. Und ja, ich glaube, wenn man dann da so zugehört hat, wusste jeder, was dann in den kommenden Tagen folgen wird. Aber ich bin gespannt. Das ist mein Platz 1. Ich habe noch eins, woran ich auch denke, aber leg du mal vor.
Ich habe mir das 0-5 gegen die Reserve des HSV aufgeschrieben.
Guck, weil, da sind wir auf einer Wellenlänge.
Sehr, sehr gut. Weil ich habe mir da genau das notiert und erinnere mich, so wie du das jetzt bei Bremen gesagt hast. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft hat sich aufgegeben in dem Spiel. Also ich glaube, als wir in der Folge über das Spiel geredet haben, habe ich, glaube ich, gesagt, gefühlt war das eigentlich kein 0-5 oder in der Höhe. Aber trotzdem, ich kann mich, auch wenn ich jetzt dran denke, an kein richtiges Aufbäumen auch in dem Spiel erinnern. Also wie du gesagt hast bei Bremen, also man hat sich auch bei Hamburg gefühlt, so vorm Bildschirm, man hat das über sich ergehen lassen am Ende. Und das Ergebnis spricht ja dann am Ende auch Bände. Und
ich fand es vor allen Dingen so schlecht, weil es auch so überraschend war, weil man muss ja immer die Gesamtkonstellation sehen. Das war das Spiel 2 von Dario Fossi als neuer Trainer. Und Spiel 1, 4-0 gegen St. Pauli 2 gewonnen. Alle so, oh ja, Umschwung, jetzt geht's nach vorne und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, der Hamburger SV hat jetzt in den letzten Wochen riesige Schritte nach vorne gemacht in der Tabelle.
Aber habe ich zu dir gesagt.
Zu dem Zeitpunkt war das auch noch nichts Tolles beim HSV 2. Und dann fährst du dahin mit neuem Selbstvertrauen, Umschwung, Trainereffekt etc. Und ich glaube, stand nach 15, 20 Minuten schon 3-0 für den HSV 2.
Ja.
Am Ende dann 5-0 verloren. Ja, es war der ungewohnte Kunstrasen, aber da hat der VfB dann auch ein paar Wochen später in Ortensen ja auch gewonnen. Das ist keine Entschuldigung. Nee, das war erstaunlich schwach, weil es mich sehr zu diesem Zeitpunkt überrascht hat. Aber es war ja dann auch so ein Indiz für die nächsten Wochen, weil da kam dann diese Phase mit erstmal 4 Niederlagen unter Dario, mit den vielen Verletzten etc.
Hat man fast schon wieder vergessen, jetzt nachdem es so gut gelaufen ist, dass die Mannschaft auch unter Fossi am Anfang doch echt immer noch teilweise richtige Probleme hatte.
Genau, dürfen wir nicht vergessen. Erstes Spiel, wie gerade angesprochen, deutlich gewonnen und dann 4 Niederlagen in Folge. Das war die Hochphase der Verletzten, muss man dazu sagen, aber diese tiefe Verunsicherung, die einfach in der Mannschaft war, hat dieses 0-5 beim HSV dann nochmal bestätigt, weil du hast im Kopf, oh, wir haben einen neuen Trainer, es kann jetzt wieder besser laufen oder es könnte besser laufen. Und dann kriegst du da so ein 0-5 um die Ohren in Hamburg. Das hat, glaube ich, nochmal richtig zugesetzt.
Hat auf jeden Fall wehgetan. Ich habe mir, so wie du, auch noch zwei zweite Spiele aufgeschrieben.
Wir sind manchmal ein bisschen ähnlich.
Ne? Man kann ja schlecht
außer
so...
Außer fußballerischen Wissen, aber sonst...
Okay, man kann ja schlecht so und so definieren. Natürlich, wir sind jetzt auf die Performance eingegangen, aber man kann ja auch auf sowas wie eine Gesamtsituation oder ein Gesamtgefühl beziehen. Und da war natürlich die Woche mit den zwei Spielen gegen Emden maximal schlecht. Man kann auch sagen, maximal scheiße. Also das 0-3 in der Liga, erst das 3-6 im Pokal nach Elfmeterschießen und dann dieses 0-3 in der Liga. Also ich glaube, das war ziemlich bescheiden. Da hat sich jeder VfB-Fan, da wird sich jeder VfB-Spieler, glaube ich, echt nicht gut gefühlt haben danach. Das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Das war auch so der erste Stimmungstiefpunkt. So wirklich. Das war ja noch sehr früh in der Saison. Aber ja, du hattest dann das zwar Unglückliche, aber schon das Aus im Pokal. Da sitzt der Frust ohnehin tief, weil man halt im Pokal seit Jahren es nicht schafft, mal ins Finale einzuziehen und dann mal den DFB-Pokal zu erreichen. Da saß der Frust schon tief und dann dieses deutliche 0-3 gegen Emden plus der Faktor viele Ex-Oldenburger, die hier mit aufgestiegen sind, die dann hier 3-0 gewinnen mit Kickers. Da gab es dann so die ersten vereinzelten Kielitsch-Rausrufe auf der Tribüne und ja, ein paar Wochen später war es dann ja auch vorbei.
Dann kommen wir zum Positiven, Lars. Wir haben jetzt über die schlechtesten oder die schlechten Spiele gesprochen vom VfB.
Ja.
Machen wir bei den besten Spielen oder dem besten Spiel weiter.
Da habe ich mir auch nur eins aufgeschrieben, weil so viele gute gab es ja nicht.
Ich habe mich tatsächlich auch sehr schwer getan. Also ich habe mir zwei aufgeschrieben, damit man immer noch so einen in der Hinterhand hat, aber dann
ja, dann liegst du doch vor. Weil,
Da muss ich mich ja entscheiden, welches ich jetzt davon nehme.
Ja, weil du wirst mein Spiel nicht haben, weil ich glaube, ich habe ein Spiel aufgeschrieben, das der VfB gar nicht gewonnen hat.
Ja, ich habe mir auch eins aufgeschrieben.
Warum? Dann nimm das andere.
Ich habe mir den eben angesprochenen 4-1-Sieg bei Teutonia Ottensen unter anderem aufgeschrieben, weil das ein sehr dominanter Auftritt war. Im Vorfeld hat Fosse ja mit dir auch drüber gesprochen, wie schwierig das unter Umständen sein kann, auf Kunstrasen zu spielen. Und im Endeffekt war das ein sehr, ja, wenn man sagt ja heute so schön, so ein sehr erwachsener Auftritt, gerade in der Phase, in der der VfB sich befand. Ne? Guter Auftritt, Sieg in der Höhe auch an sich irgendwie in Ordnung. Das hat einfach die Form des VfB in dem Moment auch wiedergespiegelt und ist mein in Anführungsstrichen bestes Spiel.
Eine sehr gute und sichere zweite Halbzeit war das.
Ja, genau, das meinte, daran habe ich mich auch erinnert.
Sehr dominant mit Gefühl einem Torschuss, glaube ich, von Ottensen.
Ja. Dann komm du doch mal zu deinem Spiel. Ich vermute, ja, wir werden sehen.
Ja, wir können ja fast nur das Gleiche haben, wenn wir keinen Sieg haben. Also ich habe ein 1-1 aufgeschrieben.
Oh, okay, nee, glaube ich nicht.
Hast du nicht? Ja, guck. Ich habe mir tatsächlich das 1-1 gegen den TSV Havelse aufgeschrieben.
Ah, oh, ja.
Nicht nur, weil ich finde, dass das vielleicht in der zweiten Halbzeit wirklich die sportlich beste Leistung war. Man muss das ja immer messen, auch am Gegner. Ne? Wir reden über den unangefochtenen Spitzenreiter. Ich glaube, 10 Punkte sind es jetzt inzwischen auf Drochtersen Assel. Das war eine sehr gute zweite Halbzeit. Nach einem frühen Rückstand in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Anzeichen von Rückschlag gezeigt, sondern total mutig weiter nach vorne gespielt, hochverdienten Punkt geholt. Es gab eine Phase, da hätte der VfB definitiv das 2-1 auch schießen können. Am Ende nochmal ein bisschen gewackelt, weil es dann noch eine rote Karte wegen Notbremse gab. Ich fand es deswegen so wichtig, weil es, glaube ich, irgendwie mit der Mannschaft noch ein bisschen was gemacht hat. Es gab eine Woche vorher das 1-1 in Lübeck, was schon gut fürs Gefühl war, dass man in so einem schweren Auswärtsspiel beim VfB Lübeck, die sind an der Lohmühle nun mal sehr heimstark, einen Punkt geholt hat. Und dass man dann eine Woche später nochmal gegen den Spitzenreiter einen Punkt holt, einen verdienten Punkt holt mit Potenzial zu mehr, hat, glaube ich, einfach das Vertrauen der Mannschaft in sich selbst weiter gestärkt. Und diese beiden Spiele, Lübeck und Havelse, auch wenn es nur 2 Punkte gegeben hat, waren ja dann ja, der Anfang der Serie, die noch Bestand hält, ja. 6 Spiele ungeschlagen. Ich glaube einfach, dass das sehr wichtig für den Kopf auch war. Nicht nur, ja, nicht für die Punktzahl, weil so ein Punkt bringt dich ja nicht großartig weiter, aber einfach um zu merken, ja, wir haben jetzt einfach wieder ein anderes Auftreten auf dem Platz.
Können
auch mit Spitzenmannschaften mithalten und danach folgten dann die beiden Siege Norderstedt-Ottensen und da war man doch deutlich besser wieder in der Spur.
Ja, gehe ich voll mit. Mein zweiter Kandidat war tatsächlich ein Spiel, was noch unter Fuad Kilic stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du dir da vielleicht schon denken könntest, welches es ist.
Kein Sieg?
Kein Sieg.
Das Pokalspiel.
Heimspiel,
kein Sieg?
Mhm.
Und was war gut?
Inmitten einer Niederlagenserie.
Ach, das war Meppen.
Ja, genau, das 2-2 gegen Meppen. Ich hatte mir auch vorhin dann nochmal den Spielberichtsbogen zu Gemüte geführt und fand das auch wieder sehr, ja, nicht lustig, aber wenn man gesehen hat, bei Meppen volle Bank und beim VfB saßen, glaube ich, 5 oder 6 Spieler nur.
Ja.
davon zwei Torhüter. Also das war mitten in dieser wirklich richtigen Kackphase. Ich glaube, ein Spiel später war dann ja dann das 0-3 gegen Werder, wo Kilic dann gehen musste. Und eben gegen Meppen vor heimischem Publikum zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen, wo man eigentlich gedacht hat, ja, irgendwie doch, ist doch Leben in der Mannschaft. Ne? Mhm. Aber ja, wie du es eben ja schon gesagt hast, danach das Spiel gegen Werder, war dann am Ende, wie sagt man, der Nagel im Sarg. Gut, dass mir das Sprichwort nicht eingefallen ist, sonst müsste ich jetzt wieder zahlen.
Wenn du oder wir übrigens den Trainer fragen würden, dann weiß ich, weil ich letztens noch mit Dario drüber gesprochen hatte, der würde auch das Spiel gegen Holstein Kiel 2 aufzählen, was der VfB 0-3 verloren hat. Da kommt er heute noch nicht drauf klar. Er sagt Chancen um Chancen, Gegner hat eigentlich nicht einmal aufs Tor geschossen und dann auch so zwei Halbdingern, zwei Tore gemacht und am Ende verliert man 3-0. Das war eine Woche nach dem 5-0 beim HSV 2. Ja, nur noch mal so eine kleine Anekdote.
Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass wir das auch im Podcast behandelt haben, das Thema.
Ich war da tatsächlich im Urlaub, ich habe das Spiel also nicht vor Augen, aber er sagte Chance um Chance und am Ende verlierst du 0-3.
Passiert. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Die da wäre.
Tja, bleiben wir jetzt bei unserem Tonus. Erst schlecht und dann...
Nein, diesmal fangen wir mit dem Gewinner an. Oder positiven, was auch immer.
Größte Gewinner des VfB-Kaders in der Hinrunde.
Ja.
Also für mich drängt sich da eigentlich, also wenn man sich das mal anschaut und die Leistung des VfB, dann kann es eigentlich nur einen, sag ich mal, klaren Namen geben. Natürlich, ich habe mir auch noch ein paar andere aufgeschrieben, aber einer steht auf jeden Fall hervor.
Ja komm, dann möchtest du gerne vorlegen, also mach das. Ich glaube, wir kommen auf den gleichen, aber ich habe mir natürlich auch einen zweiten aufgeschrieben.
Er war bei uns im Podcast.
Er war bei dir im Podcast.
Nee, er war bei dir im Podcast.
Ah, okay, nee, dann haben wir einen anderen.
Ja, interessant. Er war bei dir im Podcast, ein großer USA-Fan, hat vor nicht allzu langer Zeit in der Oberliga sogar gespielt, Arno Adam. Ich finde, da muss ich eigentlich viel zu sagen. Hat der Mannschaft, auch wenn es zwischenzeitlich, ne, wie wir wissen, echt scheiße lief, finde ich, sehr viel gegeben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er ja aus der Oberliga kam, Oberliga Bremen, die wie wir alle wissen, jetzt nicht eine der besseren Oberligen in Deutschland ist.
Straßenbahnliga.
Hast du jetzt gesagt. Und ja, ich glaube, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, als wir auch darüber gesprochen hatten, eventuell kommt Anwar Adam vom USC Bremerhaven hierher. Da habe ich hier, glaube ich, ein paar Eckdaten rausgesucht und wir wussten beide nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen und wie gut er jetzt wirklich ist. Aber ich finde, das hat er jetzt in der Hinrunde auch teilweise echt, eindrucksvoll ist ein starkes Wort, aber wirklich unter Beweis gestellt, was er der Mannschaft geben kann und was er der Mannschaft gibt, wenn er auf dem Feld ist. Bei uns im Podcast hat er gesagt, er möchte als Kämpfer, glaube ich, vorangehen, als Soldat. Und genau das sieht man, wenn er auf dem Feld steht. Und ja, für mich Arno Adam die klare Wahl. Aber jetzt bin ich, cool. Ich weiß ja, mit wem ich hier im Podcast geredet habe, deswegen kann ich mir gut vorstellen, wer jetzt da von dir rüber geflattert kommt.
Also erstmal guter Typ, coole Wahl. Übrigens unbedingt nochmal reinhören, falls ihr die Folge nicht gehört habt.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall interessant mit Arno gewesen. Ja, ich habe mich ein bisschen mehr, also weil Arno war ja schon letzte Saison da und mir war vor der Saison klar, dass er, also...
Ja, natürlich. Unser Glaskugel-Experte Lars Blanke, der wusste.
Nein, aber dass er ein sehr guter Spieler war, das hat er schon in der letzten Saison gezeigt. Und hat er auf jeden Fall angeknüpft und ist auf jeden Fall definitiv eine der positiven Entscheidungen. Ich habe den genommen, der mich am meisten überrascht hat. Und das ist für mich Willem Hofroge.
Ja.
Der für mich nicht unbedingt als Stammspieler nach Oldenburg geholt wurde. Klar, das würde man jetzt so nicht sagen, aber er kam vom SSV Jeddelo und ich weiß nicht, ob jetzt in den Planungen er, das ist natürlich eine Spekulation, aber direkt im zentralen Mittelfeld als gesetzt angesehen war oder ob er vielleicht eher erstmal für die Breite eingeplant war. Hat natürlich wahnsinnig am Anfang vielleicht auch dann davon profitiert, dass es so viele Verletzte gab, aber hat mit seiner Leistung, ich würde sagen, nahezu in jedem Spiel gerechtfertigt, dass er Stand jetzt unverzichtbar ist im defensiven Mittelfeld, immer spielt, auch nahezu immer über 90 Minuten spielt.
Und vor allem torgefährlich, obwohl er auf einer defensiven Position spielt. Ne?
19 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist solide bis gut, würde ich sagen, für einen defensiven Mittelfeldspieler bei einer Mannschaft, die er bis jetzt auch jetzt nicht überzeugt hat. Also finde ich absolut positiv, auch Einsatz immer da, guter Fußballer. Hat mir gut gefallen.
bleibt mir auch nichts anderes übrig, als das vollkommen zu bestätigen, deine Wahl.
Da müssen wir ja eigentlich, wenn wir jetzt zwei unterschiedlich haben, müssten wir jetzt eigentlich da einen Punkt setzen. Aber komm, den Platz zwei machen wir auch noch.
Nee, also einen zweiten Platz habe ich insofern jetzt keinen klaren zweiten Platz, sondern ich habe mir einfach hier noch ein paar Spiele aufgeschrieben, wo, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt unter größte Gewinner zählen würde, aber einen Ermal Pepschi, einen Conor Rohrer oder einen Tom Geider, die alle natürlich aufgrund der verletzten Misere, aber die sind alle zu ihren Einsätzen gekommen. Ja. Gerade einen Pepschi hat oft in der Verteidigung gespielt, weil natürlich teilweise einfach keine Leute mehr da waren, aber er hat auch gespielt, als die Leute wieder fit waren. Und genau, das ist auch ein Beweis seiner Qualität.
Genau, das darf nämlich nicht so abwerten.
Genau, so war das nicht gemeint. Deswegen habe ich das ja noch gesagt. Also auch als die Jungs dann, die, sag ich mal, die etatmäßigen Stammspieler wieder fit waren, hat trotzdem Pepschi gespielt. Und
absolut.
Ich erinnere mich auch an eine Torvorlage, glaube ich, per Flanke. Auf Zias, glaube ich, war das.
In Orten sind, ja.
Genau, der schöne Kopfball. Hat seine Sache gut gemacht. Conor Rohrer hat den Sprung geschafft aus der U19 des VfB direkt zu den Profis und musste direkt die Spiele machen und hat das dafür, dass er das noch, also ne, das erste Mal, ich meine, ein Tom Geider zum Beispiel, der hat ja schon ein bisschen Vorlauf gehabt. Der hat die Profis, oder was heißt Profis? Er hat die erste Mannschaft schon ein bisschen kennengelernt, kennt die Jungs und alles und hat aber auch seine Minuten gekriegt und alles und ja. Wie gesagt, also größte Gewinner wäre vielleicht zu hoch gesteckt, aber die Jungs haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch in Abstrichen auf jeden Fall mithalten können auf dem Niveau.
Ja, absolut. Ja. Nee, kann ich auch so nur unterschreiben. Ich habe mir tatsächlich noch Marc Schröder mit aufgeschrieben. Falls du die letzte Folge gehört hast, nicht so furchtbar überraschend, dass er natürlich einer der Leistungsträger ist, aber in Vorbereitung auf diese Folge habe ich ihn ja dann irgendwie zum Mr. Unverzichtbar gemacht, weil wenn ich mir die Ergebnisse angucke, immer wenn er gefehlt hat, lief das so gar nicht beim VfB, wirklich so gar nicht. Ja. Und wenn er auf dem Platz steht, dann läuft es deutlich besser. Das kann man natürlich nicht nur auf einen Spieler beschränken, aber es ist ja Fakt, wenn Marc Schröder da hinten entweder in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld mit auf dem Platz steht, dann ist das schon eine andere Hausnummer.
Und vor allem torgefährlich.
Und auch der Mann, 4 Tore.
Ja, zweitbester.
Ja. Wir müssen schon wieder schmunzeln.
Kommen wir später darauf zu sprechen.
Wir sprechen über die Defensiven und sind alle torgefährlich. Aber, ja, okay.
Ja. Größte Verlierer. Da fand ich das tatsächlich schwer, jetzt irgendwie einen Spieler rauszupicken. Also ich
ja, weil wir vor allen Dingen auch immer nicht so draufhauen wollen. Ne?
Eben, aber sag ich mal so frei heraus. Ich habe mir jetzt erstmal die Mannschaft Fragezeichen aufgeschrieben, weil alle unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Was ich dann aber noch, was heißt interessant fand, aber da kann der Junge jetzt nicht wirklich was für, weil er auch verletzt war, aber nach der doch guten Rückrunde in der dritten Liga und dann eigentlich auch so ein bisschen in der Erwartung, dass er in der Regionalliga Nord mehr Spielzeit bekommt und noch mehr Impact hat. Linus Schäfer aktuell viel verletzt, kommt überhaupt nicht auf Spielzeit und das ist natürlich schade für ihn, schade für die Mannschaft, weil wir ja gesehen haben, was er der Mannschaft geben kann. Allerdings habe ich mir hier noch einen fiesen...
Das finde ich einen sympathischen Pick von dir, weil Linus kann man als Verlierer bezeichnen, weil er halt nicht spielen kann. Ne?
Ja, aber
er kann ja nicht wirklich zeigen, dass
da gibt's
er gut ist.
Da gibt es aber den schönen englischen Spruch, der wird vor allem im American Football oft benutzt. The best ability is availability. Und das ist er halt leider nicht.
Ach, warum? Jetzt gehen wir schon wieder in deine Sprüche und.
das war kein Sprichwort. Nee.
Finde schon, dass du da mal einen reinwerfen kannst.
Ja, gut.
Also, Elvis steht immer noch hier, unser Phrasenschwein. Ich habe mir tatsächlich als Verlierer aufgeschrieben und ja, eigentlich hast du recht. Verlierer ist die Mannschaft. Das wäre die korrekte Einordnung, um es gesamt zu sehen. Nochmal der Satz, das ist hier, wir reden über Viertliga-Fußball, wir wollen da nicht zu hart sein.
Ja, jetzt komm, jetzt hör auf, jetzt hau raus. Wer war scheiße,
für mich
Lars?
Für mich ist der am weitesten hinter meinen, vielleicht sind meine Erwartungen auch zu hoch, hinterhergeblieben ist für mich Raphael Brandt. Man muss sagen, auch er hat über Wochen mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt, hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch immer mal wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt, indem er sich angeschlagen auf die Bank gesetzt hat oder nur ein paar Minuten gespielt hat. Also auch da spielt die Fitness eine große Rolle. Dennoch kommt er auf insgesamt 14 Einsätze mit 2 Toren und 2 Vorlagen, wobei die 2 Tore im ersten Heimspiel gegen Teutonia Ortensen beide waren. Seitdem
5-2.
Also ohne Treffer. Ich habe die ein oder andere unglückliche Offensivaktion im Kopf. Ich finde es deswegen wichtig, weil der VfB braucht eigentlich einen Raphael Brandt in guter Form, weil dann ist das meiner Meinung nach von der Qualität, Tempo, linker Fuß einer der besten Spieler im Kader.
Und der Liga, kann man so ganz klar sagen.
Hat in der dritten Liga gezeigt, dass er da mithalten kann. Also einen Brandt in Topform, den kannst du in der dritten Liga spielen lassen. Deswegen ist das vielleicht auch ein Faustpfand, was der VfB für die Rückrunde, jetzt sage ich auch schon Rückrunde, für die zweite Jahreshälfte in der Hinterhand hat, weil also da ist natürlich reichlich Steigerungspotenzial vorhanden.
Kurze Werbepause.
This is Robert.
Hey there.
Robert is an over-the-road trucker. He takes his business very seriously.
Yes, I do.
Robert traded up to GEICO for serious commercial coverage, insuring not just his truck, but his cargo too, all for seriously low rates, with serious savings for his inspection history.
So, they're going to be a talking animal with a catchphrase like an armadillo?
Want the armadillo?
There he is.
No, this is a serious GEICO ad.
Aww.
Get more with GEICO commercial insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Dann haben wir jetzt noch harte Zahlen, Daten, Fakten.
Oh, ich bin gespannt.
Wie es so schön heißt.
Du bist ja der Mann der Zahlen. Du hast das hier ein paar Wochen lang nicht mehr so, nicht mehr so angebracht, aber jetzt hau noch mal raus.
Lars, wenn ich dich jetzt frage,
ja.
Was glaubst du, wer sind die Kartensünder? Wer sind die Tu-nicht-Gute im Kader des VfB?
Reden wir von Platzverweisen oder allgemein?
Ja, allgemein. Gelbe Karten, rote Karten.
Also bei gelbe Karten muss Marc Schröder wieder relativ weit vorne sein. Nico Kniestock war zuletzt gelb gesperrt, aber Marc Schröder hat schon seine Gelbsperre hinter sich. Ich lass mich nochmal eben kurz überlegen. Nee, ich würde bei Schröder bleiben, aber ich weiß es nicht sicher.
Schröder 5-mal gelb?
Ja, okay, dann ist aber Kniestock auch.
Kniestock 5-mal gelb, eine gelb-rote?
Ja, die Gelb-Roten habe ich nie mit angefangen, die weiß ich auch. Da hätte ich gleich auch noch eben kurz einen Satz zu
sagen. Ja, dann hau raus.
Der VfB steht tatsächlich auf Platz 18 der Fairness-Tabelle. 4 gelb-rote Karten und 3 rote Karten.
Ja.
Das ist natürlich nicht so gut.
Und da du es eben angesprochen hast.
Aber man muss dazu sagen, nicht weil die Jungs dauernd ihre Gegenspieler umkloppen. Die gelb-rote Karte für Leon Deichmann beim Bremer SV war aber auf den Zaun gejubelt.
Hat. Eine von zwei übrigens,
die,
ne?
Die gelb-rote Karte von Nico Kniestock war, weil er beim Einwurf zu lange gewartet hat. Wobei auch das hat er nochmal hier im Podcast gesagt, katastrophale Entscheidung, so lange hat er nicht gewartet. Ja, dann Deichmann hat nochmal in der Schlussphase zumindest zweifelhafte gelb-rote Karte bekommen. Nico Meyer erinnere ich mich an eine Notbremse.
Ja, wir brauchen nicht drum herum reden, das ist eine absolute Tretertruppe.
Ach, warum?
Ja, ich fand, weil du gerade nochmal Brand angesprochen hattest mit seinen 14 Spielen, da finde ich 4 gelbe und eine rote Karte schon amtlich in 14 Spielen.
Oh ja, Raphael Brand auch rote Karte, weil er den Ball ja von der Bank aus aufs Spielfeld geworfen hat. Also da waren schon, man müsste mal so einen Zusammenschnitt von den Platzverweisen des VfB in der ersten Saisonhälfte machen. Also ich glaube, die wenigsten waren wegen Foulspiels.
Ja, wir haben es eben schon angesprochen, Torgefährlichkeit. Da ist der VfB ja jetzt nicht so ganz vorne mit dabei in der Regionalliga Nord. Ich habe mir hier aufgeschrieben.
Viel schlechteste Offensive habe ich
gesagt. Lars, wer ist für dich, was glaubst du, wer ist der Mamouche des VfB Oldenburg?
Oh, also du redest von...
Wer ist der Omar Mamouche des VfB Oldenburg?
Du redest von Toren und Vorlagen, wer am besten ist, ja?
Ja.
Puh, also ich weiß natürlich, dass Markus Ziereis mit 5 Toren der beste...
In Anführungsstrichen bitte setzen, der beste.
Der beste Torschütze der Mannschaft ist er.
Ja,
Torjäger ist jetzt schwierig. Aber da kommen wir auch nochmal später zu.
Nochmal alles mit einem, zwinkernden Auge hier sehen, was wir hier sagen.
Absolut, also ich weiß, wer absolut... Vielleicht reicht das sogar. Ich glaube, dass Vjekoslav Taritas 8 Vorlagen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Stark, Lars.
Und ein Tor.
Stark.
Das sind dann halt 9. Da könnte schon schwierig werden, dass da jemand rankommt. Ja.
Exakt, 9 Scorer in 21 Spielen. Ich lese dir mal ein paar von den Jungs vor, so die die in Anführungsstrichen meisten Tore des VfB geschossen haben. Also Zias mit 5
ja.
Und 2 Vorlagen in 21 Spielen. Das ist eine Quote von jedes vierte Spiel trifft er. Mhm. Das ist durchaus noch Luft nach oben. Dann kommt Marc Schröder, angesprochen, 4 Tore und 2 Vorlagen. Also wer ist jetzt der Stürmer, wer ist der Verteidiger, wenn man jetzt die Position nicht weiß. Hoffrogge, torgefährlicher defensiver Mittelfeldspieler, 3 Treffer, 1 Vorlage. Dann kommt Möschel, der ja, glaube ich, auch vor allem von seiner neuen Position profitiert, dass er jetzt weiter vorne spielt im rechten Mittelfeld. 3 Tore und 1 Vorlage. Und dann kommt noch Lubongo, der 3 Treffer und 2 Vorlagen hat. Wobei man da nochmal differenzieren muss, finde ich sehr interessant. Ich habe mir das mal angeschaut, ne? Also Tore pro Minute beziehungsweise Tore pro Spiel oder Torbeteiligung. Habe ich ja eben angesprochen. CAS jedes vierte Spiel ein Treffer. Taritasch hat ungefähr ist jedes zweite Spiel in einem Tor beteiligt, aber genau dieselbe Quote hat auch Lubongo und das kommt einfach daher, dass Lubongo ungefähr auch nur die Hälfte der Zeit von Taritasch auf dem Platz stand. Ich glaube knapp 800 und Minuten waren es. Am Ende ist das dann eine ganz vernünftige Quote. Gerade er wird ja gerade häufig oder zuletzt wurde ja häufig auch eingewechselt und hat dann ja nochmal einen guten frischen Wind reingebracht. Und da ist die Quote, wenn man das jetzt so ganz datenanalytisch festhalten möchte, ist das jetzt gar nicht so schlecht. Ja, fand ich ganz interessant. Und wie du gesagt hast, Taritasch auch mit Abstand die meisten Vorlagen. Also er hat 8 und der nächstbeste hat 2 Vorlagen. Also
ich finde das bei Taritasch, wie du korrekterweise sagst, ich sage immer Taritasch, weil
ja, du da, alles gut.
ich finde das fast ein bisschen, überraschend ist auch das falsche Wort, aber es geht so ein bisschen unter, dass der 8 Vorlagen
aber
hat.
Aber genau, also. Ja, das habe ich mir aber auch gedacht. Ich habe mir das natürlich alles angeschaut, da war ich auch überrascht. Nee, sag ruhig, also ich war überrascht, dass da eine 8 stand. Also ich hätte jetzt vielleicht so mit 4 oder 5 gerechnet, ja, aber.
Er ist der Standardschütze natürlich und auch immer mal für eine Flanke gut, aber er ist natürlich jetzt auch nicht so. Er ist jetzt auch nicht so der auffallende Spieler auf dem Platz. Also er ist sehr, er kommt über die Leistung, aber er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ständig im Mittelpunkt stehen will oder so. Also vorlagentechnisch 8 Vorlagen ist super. Ein Tor ist ein bisschen ausbaufähig noch.
Ja, aber dafür sollten ja auch eigentlich andere zuständig sein.
Ja, aber er ist tatsächlich auch, und damit wirst du wahrscheinlich gleich ja auch um die Ecke kommen, der Spieler, der in der ersten Jahreshälfte längsten auf dem Platz stand.
Ja.
Das weiß ich tatsächlich.
Dauerbrenner, Vjekoslav Taritasch.
Hast du die Minuten auch?
1678 Minuten und 2 Minuten dahinter.
Ich habe tatsächlich.
Ich zeige auch dich.
Ich war
letztes Jahr auch schon Dauerbrenner.
Nee, ich hab andere Zahlen. Aber
das wollte ich auch noch sagen. Alles ohne Gewehr. Ne? Bestimmt hast du wahrscheinlich nicht nach Regionalliga sortiert. Du hast bestimmt die Gesamtminuten an, also auch Landespokal mitgezählt. Dich kenne.
Das war ja nur ein Spielchen.
Ja, aber erzähl ja trotzdem.
Ja, das ist schon richtig.
Ohne Gewehr, die Zahlen, wir haben, sind von transfermarkt.de.
Ja. Ich auch. Also das kommt absolut hin, weil das sind ungefähr 100 Minuten mehr und war ja mit Verlängerung.
Ach, Lars.
Ja, Platz 2 ist bei mir tatsächlich Markus Zierheis.
Ach, Quatsch.
Mit den Minuten.
Ja gut, guck mal, dann, siehst du mal, was das Pokalspiel ausmacht.
Platz 3 dann und der wird bei dir auf Platz 2 dann stehen, Nico Knieschow.
Ja. 1676 Minuten.
Ja.
Und Zierheis und Taritasch sind auch übrigens die einzigen, die in allen 21 Ligapartien auch auf dem Platz standen.
Ja.
Eingewechselt worden sind, oder in der Startelf standen. Das sind auch die einzigen beiden, die wirklich, also da kann man das Wort Dauerbrenner auch benutzen.
Muss man sagen, stark. Also immer fit, immer dabei.
Best Ability ist Availability, ne?
Ja, und Elvis, zweite Runde.
Zweimal? Ja, das ist Folgefehler. Hallo, Entschuldigung.
Nee, wir sind nicht in der Schule, Folgefehler. Schön.
Ja, sehr toll. Jetzt haben wir ganz viel über den VfB gesprochen.
Ja.
Wollen wir einen kleinen Blick Liga oder einen großen Blick auf die Liga werfen. Jetzt darfst du mal entscheiden. Womit fangen wir an? Mit der größten Enttäuschung oder mit der größten Überraschung der Liga?
Überraschung. Leg du vor. Komm,
ich soll vorlegen.
Ich glaube, ich habe eben, oder?
Ja, ich habe mir da 2 Mannschaften aufgeschrieben. Die eine würde man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben. Aber ich fange mal mit der offensichtlichen an. Das ist der TSV Havelse. Also,
okay, brauchen wir nicht mehr zu sagen?
Braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mir auch nochmal die Vergleiche zu den vergangenen Saisons angeschaut. Da sieht man vielleicht auch, was so eine Konstanz auf der Trainerposition auch wieder bringen kann. Samir Fercici ist jetzt in seiner dritten Saison bei Havelse und hat jetzt, also zum Zeitpunkt der jetzigen Saison, schon genauso viele Punkte wie die anderen beiden Saisons zuvor. Also,
ich habe da gerade Kritik am VfB Oldenburg bei dir rausgehört.
Das kann man deuten, wie man möchte. Ja, das ist nicht nur Kritik, also das ist an alle Mannschaften da draußen gerichtet. Aber gut, letzte Saison hatte der TSV Havelse am Ende der Saison 49 Punkte, jetzt haben sie schon 50 und davor die Saison hatten sie am Ende 52 Punkte. Also da merkt man, wie stark die in dieser Saison aktuell aufgelegt sind. Und ich wüsste, du hast gesagt, 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Also da muss ja ordentlich was schief gehen, dass das noch schief geht. Also
die werden sich Platz 1 nicht mehr nehmen lassen. Ja, und dann natürlich kommt die Aufstiegsrelegation, da weißt du nie, was passiert.
Das ist ja, das ist eine Krux über die du ja unter anderem auch, jetzt nochmal ein anderer Querverweis auf eine andere Podcast-Folge, mit der du mit dem guten Herrn Köster drüber, glaube ich, gesprochen hast. Ach, ne? Philipp Köster. Über das leidige Thema der Relegation in den Regionalligen.
Wir schneiden das nicht raus darum, das sage ich jetzt schon mal. Du zeigst schon wieder deine geballte
Inkompetenz.
Ich habe natürlich mit Arne Zeigler darüber geredet.
Mit Philipp Köster hast du auch darüber gesprochen.
Ja, aber du meinst die Folge mit Arne Zeigler, die gerade gewesen ist.
Okay, dann meine ich die Folge.
Nur weil die beiden Podcast zusammen haben, dürfen wir die nicht vertauschen.
Ja gut, dann meinte ich den guten Herrn Zeigler.
Ah, das macht mir Spaß.
Wen hast du denn bei dir auf der Liste stehen?
Ich habe tatsächlich... Wer jede Folge hier hört, wahrscheinlich, dem kommt das bekannt vor, einen Überbegriff aufgeschrieben. Die Aufsteiger sind für mich im Ganzen gesehen die positive Erscheinung
der Liga,
ja. Weil du mit Kickers Emden, Werder Bremen 2 und auch dem SV Todeshelde, der punktgleich mit dem VfB ist,
übrigens meine zweite Wahl, ja,
drei Mannschaften in der Liga dazu bekommen hast, die die Liga insgesamt besser und attraktiver machen, die Spiele spannender als in der letzten Saison Kilia Kiel, Spelle Wenhaus und Eimsbüttel.
Da hast du völlig recht. Wie gesagt, ich habe bei mir auch Todesfelder aufgeschrieben. Die haben ein Spiel weniger als der VfB und auch 21 Punkte als Aufsteiger. Und wenn man eben die Geschichte kennt, der Aufsteiger in der Regionalliga Nord, die gehen eigentlich fast alle nach einer Saison direkt wieder runter.
Die haben es auf jeden Fall schwer, ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade SV Todesfelde, die haben sich gut verstärkt im Sommer. Das sind ja unter anderem der Jan-Marc Schneider und Yannick Sternberg. Zwei sehr verdiente Spieler sind vom VfB Lübeck gekommen, die Mannschaft natürlich auch nochmal auf ein anderes Niveau gehoben haben.
Mirko Boland.
Ja, Eintracht Braunschweig-Legende.
So.
Komm, Lars, bitte. Mit wem sprichst du hier?
Hast du doch nochmal einen Treffer.
Also, komm, bitte. Ja, also es ist jetzt kein... Ja, ich würde Kickers Emden als den untypischen Aufsteiger bezeichnen, aber Todesfelde ist jetzt auch nicht der klassische Aufsteiger aus der Oberliga, der da daherkommt, sondern die haben sich schon gut verstärkt,
aber ich finde Todesfelde schon der klassischste Aufsteiger, weil Kickers Emden, hast du recht, ist ja, natürlich ja mit dem Partner Henning Riesemann mit den Möglichkeiten nicht der klassische Aussteiger.
Genauso wenig wie Bremen 2.
Ja. Eigentlich ein Betriebsunfall,
ein sehr hässlicher, ja.
In der Straßenbahnliga gekickt haben.
Ja, und die komplett zerschossen haben.
Ja.
Größte Enttäuschung, Lars. Nehmen wir jetzt mal bitte den VfB außen vor. Den schieben wir mal zur Seite.
Aber den denken wir uns dann jetzt kurz hier hin, weil der ist es ja.
Ja, aber. Komm, du hast mit Sicherheit auch noch jemand anderen aufgeschrieben.
Ja, wobei es mir tatsächlich schwer gefallen ist, wenn ich mir die Gesamttabelle angucke.
Ging mir genauso, ja.
Wen finde ich wirklich enttäuschend? Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jemanden absolut mega enttäuschend finde. Es drängt sich so ein bisschen der VfB Lübeck auf, aber wenn man weiß, was es da für einen großen Umbruch nach dem Drittliga-Abstieg gegeben hat, dann ist das jetzt auch nicht so verwunderlich. Deswegen habe ich mir den SV Meppen aufgeschrieben.
Okay.
Hört sich vielleicht blöd an, weil die Vierter sind, aber ich hätte von Meppen mehr erwartet als das, was sie bis jetzt geleistet haben.
Ja, zumindest eine Weiterentwicklung. Ich meine, die haben ja immerhin letzte Saison zwar noch mit einem anderen Trainer, aber haben ja am Ende doch nochmal ganz knapp an den Relegationsspielen geschnuppert zum Aufstieg in die dritte Liga.
Ja.
Und da hast du völlig recht, kann man so machen. Ich habe mir auch
allein
hier
halt, weil die eben so eine starke Rückrunde gespielt hatten unter Alipur.
Ja.
Und ihn dann nach zwei oder drei Spieltagen rausschmeißen, wo wir uns also heute noch fragen,
FC Hollywood des Nordwestens.
Was ist da hinter den Kulissen passiert, dass du einen dermaßen erfolgreichen Trainer innerhalb von ein paar Wochen am Anfang der Saison rausschmeißt? Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Das finde ich schon mal unsympathisch, zumindest von außen betrachtet. Plus, dann halt einfach, ich meine, Meppen liegt 17 Punkte hinter Havelse. Das kann auch nicht der Anspruch des SV Meppen sein. Da können wir ja in Oldenburg ein Lied von singen, aber
ja, kann man so sehen. Ich habe mir hier auch, also ich hatte dasselbe, wenn man es Problem nennen möchte wie du, ich habe mir hier aufgeschrieben, Enttäuschung mit Abstrichen. Also die Reserve von Holstein Kiel, die Leute, die letzte Saison verfolgt haben, die wissen, wie furios die aufgespielt haben, sind jetzt Tabellenletzter, nur 17 Punkte nach 20 Spielen, aber eben mit Abstrichen, weil die hatten extrem viele Abgänge im Sommer von vielen Stützen zu beklagen. Wenn Stanislav Fehler, der hat letzte Saison hatte der 34 Scorer in 33 Spielen. Also das war
da ist er wieder, der Mann der Zahlen.
Da, also der war einer der Garanten der starken Saison, ist dann im Sommer zu Sandhausen gewechselt, mit denen er übrigens immer noch so leicht im Aufstiegsrennen zur zweiten Liga dabei ist. Ich glaube, die sind momentan Sechster oder Siebter, glaube ich. 4 oder 5 Punkte nur hinter dem Dritten.
Sind auf jeden Fall dabei.
Sind auf jeden Fall irgendwo mit dabei. Spielt da auch relativ regelmäßig, teilweise auch von Anfang an. Und eben auch, wie du eben sagtest, VfB Lübeck, aber halt eben auch mit Abstrichen. Ne, die finanzielle Situation mit der Fassinsolvenz, die wir alle mitbekommen haben. Und der
Name ist halt einfach so groß. Ne? Du erwartest mehr vom VfB Lübeck.
Klar.
Als ich glaube, es ist Platz 10 aktuell.
Ja. Und das ist, wie du sagst, also es ist jetzt keine Enttäuschung, die einem, sag ich mal jetzt, außer dem VfB Oldenburg wirklich so ins Auge springt.
Muss man
springt,
ja sagen, also wenn wir jetzt,
wenn man das jetzt objektiv betrachtet.
Wir haben über alles gesprochen, aber wenn jemand von außen sich die Tabelle der Regionalliga Nord anguckt, dann denkt der.
Der wird sich die Augen reiben.
Steht der VfB da, wo er steht?
Genau. Aber es geht ja in eine gute Richtung momentan, würde ich sagen.
Absolut. Nicht in eine gute Richtung geht das, muss er schmunzeln. Wir leiten zum letzten Teil der Sendung über. Nicht in eine gute Richtung geht das, was du machst, zumindest für mich persönlich nicht. Darum, du musst uns berichten, warum diese Episode geschichtsträchtig ist.
Ja, ich muss leider mitteilen, dass ich jetzt in Zukunft nicht mehr Teil dieses Podcasts sein werde. Bei mir hat sich beruflich was verändert. Ich werde das Unternehmen verlassen und werde woanders für eine sehr hohe Ablösesumme werde ich abgeworben und kann dementsprechend leider nicht mehr Teil dieses tollen Podcasts mit dir sein. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Das war ein richtiges Herzensprojekt von mir und jetzt, wo ich so anfange, darüber zu sprechen, werde ich auch echt ein bisschen traurig.
Ich auch.
Finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass dann dieses Kapitel quasi hier zu Ende ist. Aber wie gesagt, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den VfB zu sprechen. Ich hätte mir keinen besseren Partner dafür wünschen können. Auch unsere, wie nennt man es, unsere Neckereien oder was ich hier immer über mich habe ergehen müssen mit dem HSV. Aber gut, das habe ich mir auch ausgesucht. Als
man sich den falschen Verein so aussucht, darum
muss man genau
sich auch einen Spruch anhören.
Ja, also bleibt mir gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Also
ich muss da natürlich auch was zu sagen. Ich find's wirklich, wirklich auch wahnsinnig schade, auch wenn ich selbstverständlich dir alles Gute wünsche auf deinen neuen beruflichen Wegen dann. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie jemand, der derart viel Fußball konsumiert, der so viel Ahnung von Zahlen und Fakten vom Fußball hat, dass jemand dann doch immer so inkompetente Sätze, wie du sagen kannst.
Und ich starte jetzt.
Das finde ich wirklich, wirklich erfrischend.
Ich muss mich ja auch anti-orientieren. Ne?
Nein. Also es hat mir Riesenspaß gemacht. Wir haben das jetzt fast 2 Jahre, wir beiden, zusammen gemacht. Ich habe nachgeguckt. 73 Folgen sind inzwischen in unserem Podcast-Feed zu finden. Die haben wir jetzt nicht alle zusammen gemacht. Wir haben, haben auch immer wieder Gäste. Aber es sind inzwischen 73 Folgen geworden. Kleiner Insight, weil ich dich ja immer ein bisschen ärgern möchte, weißt du ja, Platz 1, was wurde am meisten gehört, welche Folge?
Ja, wahrscheinlich irgendeine Folge, wo du jemanden als Gast hattest oder so.
Die Folge vor kurzem mit Arne Zeigler ist tatsächlich auf Platz 1. Platz 2, welche Folge, Sarum?
Philipp Köster?
Nein.
Marcel Appia?
Nein, Michael Weinberg. Ah, okay. Als er hier war, als der VfB gerade auf dem letzten Platz gestanden hat und ja, dennoch mutig gesagt hat, er möchte innerhalb der nächsten vier Jahre in die Liga aufsteigen. Das hat, glaube ich, durchaus auch für Interesse gesorgt. Aber auch Platz 3, da kommst du dann, Sarum, mit ins Spiel. Das ist tatsächlich eine Folge aus dem Sommer 2023, also nach der Drittligasaison.
Ja, ich glaube,
wer kommt, wer geht, wer bleibt.
Ja, also kann ich mich gut dran erinnern.
Transferspekulationen etc. Ja. Also du hast es immerhin mit aufs Treppchen geschafft.
Ja, das ist sehr schön. Danke.
Dann habe ich zu diesem Feierlichen, ich will es ja auch nicht zu lang treiben, aber ich habe die ein oder andere kleine Anekdote rausgesucht, habe ich mir uns nochmal unsere Begrüßung in der ersten Folge angehört. Und da hast du 3 legendäre Sätze gesagt, darum, als du dich vorgestellt hast. Die sind zum Schießen, kann ich auch nur empfehlen. Zum einen sagst du, seit ich 4 oder 5 Jahre alt bin, hat der Ball nicht mehr meinen Fuß verlassen. Da musste ich damals schon sehr schmunzeln. Ich weiß nicht, wie du das nachts machst, ob du da irgendeinen Kleber hast im Bett oder irgendeine Vorrichtung, wo du deinen Fuß drauf legst, aber stark. Dann hast du über den VfB Oldenburg als Gastgeber dieses Podcasts in der ersten Folge gesagt.
Oh je, ich glaube, jetzt weiß ich, was ich komme.
Der Verein war mir natürlich ein Begriff. Das finde ich großartig. Ja, hat geholfen für die nächsten 2 Jahre. Und um dich zu charakterisieren, hast du gesagt, ich bin kein Laptop-Trainer. Zahlen sagen nicht alles, aber manchmal sprechen sie schon die Wahrheit.
Habe ich das so gesagt?
Das hast du so gesagt.
Mann, bin ich eloquent. Eieiei.
Der Wahnsinn, Sam.
Krass.
Und weil es so schön war, habe ich noch eine kleine Datei rausgesucht von deinen inhaltlich stärksten 30 Sekunden innerhalb der letzten 2 Jahre.
Ist das so?
Die spielen wir an dieser Stelle mal ab.
Ich bin gespannt.
Erklär uns noch mal kurz, das wird nicht mehr jeder wissen, wann und wo war das?
Da habe ich ja schon wieder ganz vergessen, dass ich das wirklich hier...
dass das hier abgespielt wurde,
meinst du? Das war 2023 auf der Weihnachtsfeier von meinem Verein, wo ich spiele, VfL Wilhelmshaven. Da war ich war Neuzugang und musste natürlich meine Engelsstimme darbieten und hab mich für Dancing in the Moonlight entschieden. Wie ich finde, bis heute einer der besten Auftritte, die ich jemals in meinem Leben gehört habe.
Ja, und auch hier einer der besten Auftritte hier im Podcast, weil selten hast du 30 Sekunden lang so gut den Ton getroffen wie da. Ja, nein, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet darum, weil ich musste dich ja hier ein bisschen verabschieden nach 2 Jahren. Was glaubst du, welchen Spieler hast du hier am meisten kritisiert im Podcast?
Oh Gott, nein, bitte nicht.
Was? Wie, bitte nicht?
Ja, ich weiß, also Markus Ziereis.
Das ist richtig, das hast du schon mal ganz korrekt erkannt.
Aber nicht nur ich, du hast ihn ja auch kritisiert.
Ich nehme ihn immer in Schutz. Natürlich ist seine Torquote ausbaufähig, aber ich nehme ihn immer in Schutz. Auf jeden Fall habe ich natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Markus, ein Freund unseres Podcasts, der hier auch schon mal zu Gast war, noch eine ganz, ganz kurze, also es ist nicht so lang, eine kurze Abschiedsbotschaft senden zu lassen. Markus Ziereis befindet sich gerade im Urlaub in den heimischen Bergen in Bayern und hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, nochmal, ich glaube es sind so 15, 16 Sekunden, die eine kleine Abschiedsbotschaft zu hinterlassen. Die spielen wir an dieser Stelle mal ab.
Oh Mann, jetzt geht mein härtester Kritiker. In Zukunft gibt es also nur noch kompetente Inhalte im Podcast. Samron, Burschel, wirklich alles Gute für die Zukunft und immer eine Portion Humor am Fuß.
Ja, vielen Dank. Hast du mich jetzt mit überrascht?
Als Markus im Urlaub gehört hat, dass du aufhörst, hat er sich spontan ein Weißbier aufgemacht, Füße hochgelegt und gesagt, jetzt kannst du besser werden.
Ja, ich kann es ihm nicht verdenken.
Durchatmen in Bayern. Nein, Sarum, und dann jetzt abschließend nochmal, dich nicht nur zu ärgern, haben wir natürlich nochmal, oder ich zusammen mit dem VfB, alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, um dir nochmal ein kleines Abschiedspräsent zu machen. Jetzt ist es schade, dass
ich bin doch nur Podcaster.
Jetzt ist es schade, dass wir kein Videopodcast sind, aber du hast hier ja 2 Jahre lang deine wenigen Haare, die du noch hast, hingehalten.
Sag, wie es ist, es sind keine mehr.
Um über den VfB nachzugrübeln und dann hier an dieser Stelle mal einen Dank an ja, den Pressesprecher Fabian Speckmann und ganz sicherlich auch an Michael Weinberg als Geschäftsführer, die ich da angesprochen habe, die uns nochmal ein Trikot für dich hinterlassen haben. Vom VfB.
Oh Mann.
Unterschrieben von allen Spielern.
Ah, okay, krass.
Fürs heimische Wohnzimmer als Andenken an 2 Jahre VfB-Podcast.
Wow.
Ich weiß nicht, die meisten Unterschriften kann man nicht so furchtbar gut lesen, aber das gehört ja dazu bei Fußballern.
Aber Markus hat auch unterschrieben, oder?
Hundertprozentig. Ich bin noch gerade auf der Suche. Ich sehe da auf jeden Fall, Willem Hofrauge kann ich gut erkennen, Patrick Möschel kann ich gut erkennen.
Wow, ja, ich bin ein bisschen sprachlos.
Auf jeden Fall ein schönes Andenken an die Zeit. Ich werfe das hier jetzt über den Tisch.
Vielen, vielen Dank. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie gesagt, ich bin ja echt nur ein Idiot vor Mikro, ein Podcaster, der irgendwie sein gefährliches Halbwissen hier kundtut.
Gefährliches
Deswegen,
Halbwissen ist eine schöne Bezeichnung, das gefällt mir.
Ja, ich bin echt ein bisschen sprachlos. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Sarah, um 2 Jahre und du weißt ja, das Ärgern gehört dazu.
Ja, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende, dann würde ich jetzt...
Genau, wir müssen natürlich dazu sagen, dass das natürlich nicht das Ende dieses
Nein,
Podcasts ist.
Nein, auf keinen
ist.
Fall.
Ich
bin nur weg.
Wir gehen jetzt in die Winterpause, kommen dann eine Woche vor dem ersten Punktspiel voraussichtlich gegen den SV Meppen am 22. Februar zurück. Es kann sein, dass das Nachholspiel gegen Blau-Weiß-Lohne eine Woche vorher stattfindet. Das ist aber noch nicht terminiert. Je nachdem also, wann das erste Pflichtspiel dann wirklich stattfindet, da kommen wir dann in der Woche vorher zurück. Ja, das Transferfenster ist ja geöffnet, das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Wir können jetzt hier noch nicht verkünden, wer das wird. Wir sind ähnlich wie Sebastian Schacht noch ablösefreie Transfers angewiesen und werden alles geben, um einen Ersatz zu finden, der ähnlich kompetent, inkompetent ist wie du. Ich werde auf jeden Fall jeglichen Haaland, Guardiola, Quervergleich, HSV, Sprüche vermissen und
ich auch.
Dann kommen wir bald wieder.
Ja, vielen, vielen Dank und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein letztes Mal an meiner Stelle zu sagen, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.